Herzlich willkommen zum Podcast Verdauungscouch und heute mit einer ganz besonderen Ausgabe, dem Verdauungscouch Spezial. Für dieses Spezial, da haben wir eure Fragen gesammelt und werden in den verschiedensten Folgen die Fragen fundiert beantworten. Freut euch also auf großartige Einblicke. Schön, dass ihr dabei seid beim Verdauungscouch Spezial.
Die Verdauungscouch Spezial wird Ihnen präsentiert von Kijimea aus der Forschung für dein Leben.
Heute diskutieren für euch Martin Stohr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Hannover
und Jochen Labenz aus Siegen.
Und die heutigen Fragen, die drehen sich um das Thema Mikrobiom. Jochen, die erste Frage will ich gleich mal an dich stellen. Woran merke ich, dass mein Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht geraten ist?
Das ist eine extrem gute Frage, lieber Martin, wo man zunächst mal definieren müsste, was denn überhaupt das Gleichgewicht ist. Gibt es überhaupt Normwerte? Gibt es überhaupt so etwas, dass man sagt, ich habe ein ausgeglichenes Mikrobiom? Die Wissenschaft ist da sicherlich noch nicht am Ende, zumindest was die Diagnostik angeht, in diesem Bereich. Nun, das Erste, was man immer vermuten würde, wenn das Darmmikrobiom irgendwo nicht so ist, wie es sein sollte, so will ich das jetzt mal ganz vorsichtig sagen, dass man Symptome einer veränderten Tätigkeit des Darms verspüren könnte. Und das sind Symptome wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Blähung, Durchfall oder auch Verstopfung. Also Symptome, wie wir sie beispielsweise, aber nicht ausschließlich, vom Reizdarm kennen. Das heißt, wenn jemand solche Symptome hat, die sich entwickelt haben, dann sollte man an die Möglichkeit einer Dysbiose denken. Es ist aber immer ganz wichtig, dass man auch andere Erkrankungen, die so etwas hervorrufen können, im Blickfeld hat. Es ist auch so, dass unser Mikrobiom natürlich Funktionen hat. Funktionen wie zum Beispiel, dass bestimmte Stoffe gebildet werden oder bestimmte Stoffe aufgenommen werden in den Körper. Und dann kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, wenn das Mikrobiom nicht so ist, wie es sein sollte, dass das zu Veränderungen führen kann, zum Beispiel im Bereich der Blutbildung, dass sich eine Blutarmut entwickeln kann oder auch im Bereich der Eiweißsynthese, dass vermindert Eiweiße gebildet werden oder auch Vitaminmangelzustände entstehen können. All das ist letztendlich vorstellbar. Das ist im Einzelfall schlecht zu beweisen. Aber wenn solche Dinge da sind, sollte man auch immer einmal dran denken, möglicherweise habe ich ja ein Problem mit meinem Darmmikrobiom. Das Darmmikrobiom ist Teil unserer Barriere im Verdauungstrakt. Das heißt, die Trennung zwischen Außenwelt und Innenwelt wird durch die Darmbarriere gewährleistet. Und wenn diese Darmbarriere zum Beispiel aufgrund von Störungen des Mikrobioms vermehrt durchlässig ist, dann kommen eben Dinge in den Körper rein, die da nicht reingehören. Und was macht der Körper dann, wenn er gut funktioniert? Es löst eine Immunreaktion oder eine Entzündungsreaktion aus. Sodass man sich also durchaus vorstellen kann, dass es bei einer Störung des Darmmikrobioms zu Entzündungsreaktionen im Körper kommt. Das Ganze, wenn man sich das einmal zusammen anguckt, Veränderungen wie zum Beispiel Blutarmut, Vitaminmangel, Durchlässigkeit der Darmbarriere mit systemischer Entzündungsreaktion, kann natürlich auch zu unspezifischen Allgemeinsymptomen führen, wie beispielsweise Müdigkeit. Müdigkeit steht ja nicht für irgendeine Krankheit, sondern Müdigkeit ist ein Ausdruck davon, dass unser Gesamtsystem nicht mehr so leistungsfähig ist, der Körper vielleicht vermehrt Ruhe, vermehrt Schlaf braucht in einer solchen Situation. Und das ist etwas, was uns dann täglich das Leben durchaus versauern kann. Auch andere Dinge, psychische Einflüsse, wie zum Beispiel vermehrte Stimmungsschwankungen, sind durchaus vorstellbar durch Veränderungen des Darmmikrobioms. Ganz, ganz wichtig ist, alle diese Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und sicherlich noch eine ganze Reihe mehr, sind unspezifisch. Ich kann nicht hergehen und sagen, weil ich jetzt einen Eiweißmangel habe, weil ich vermehrt müde bin, deshalb werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Veränderung meines Darmmikrobioms haben. Und das ist auch deshalb wichtig, weil auch andere Krankheiten oder die Behandlung von anderen Krankheiten zur Veränderung des Mikrobioms führen können und dann nicht, dass die Veränderung des Mikrobioms sozusagen die auslösende Störung ist, sondern Folge von anderen Krankheiten und Folge von therapeutischen Maßnahmen. Aber das Darmmikrobiom spielt eine wichtige Rolle, sollte heute, glaube ich, viel häufiger mit in Überlegungen einbezogen werden, gerade auch bei Menschen, die unspezifische Symptome haben, die nicht von vornherein darauf hinweisen, welche Erkrankung dahinter stecken könnte. Ahmed, das Darmmikrobiom ist wichtig. Da sind wir drei uns zumindest einig und auch die medizinische Wissenschaft hat das ganz klar herausgearbeitet, dass das so ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn konkret im Alltag tun, um mein Darmmikrobiom langfristig gesund zu halten?
Ja, Jochen, häufige Frage von Patienten, ne? Wenn wir über das Mikrobiom sprechen, wenn wir sagen, das Mikrobiom hat Einfluss auf dieses oder jenes, dann ist natürlich die zweite Frage, was kann ich denn tun, um ein gutes Mikrobiom zu haben? Und da ist natürlich schon vieles erforscht worden in den letzten Jahren, aber natürlich noch viele offene Fragen, das ist klar. Aber was wir heute definitiv wissen, ist, dass die Ernährung eigentlich die stärkste Waffe ist, wenn wir das Mikrobiom auch positiv beeinflussen wollen oder wenn wir uns eben nicht adäquat ernähren, das einen negativen Einfluss auf unser Darmmikrobiom hat. Und dann die Frage natürlich, was ist das für eine Ernährung, die dann für mein Darmmikrobiom förderlich ist? Erstens, ballaststoffreiche Ernährung, also Vollkornprodukte, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte fördern das Wachstum nützlicher Bakterien. Und in der Welt, in der man sich wissenschaftlich um das Darmmikrobiom kümmert, ist auch klar herausgearbeitet, dass eine Vielfalt an verschiedenen Bakterien eher ein gutes Mikrobiom ist und wenn diese Vielfalt zurückgeht, dass eher ungünstiger ist. Und zum Beispiel ballaststoffreiche Ernährung fördert das Wachstum von nützlichen Bakterien und steigert auch die Vielfalt. Wir nennen das im Fachjargon Diversität, eine mikrobielle Diversität. Und das wird gefördert durch ballaststoffreiche Ernährung. Dann ist es natürlich wichtig, dass man sich unterschiedlich, also vielfältig ernährt und nicht einseitig ernährt. Auch das hat einen Einfluss auf die Vielfalt der Darmbakterien im Darmmikrobiom. Einen positiven Einfluss haben auch fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir und auch fermentiertes Gemüse. Aber es ist nicht nur Ernährung, sondern es ist eben auch regelmäßig körperliche Bewegung und Aktivität. Auch das fördert die Darmmikrobiom Diversität, also die Vielfalt der Bakterien, also eine Förderung auch der nützlichen Bakterien. Ja, und womit wir natürlich unseren Darm und unser Darmmikrobiom stressen, sind natürlich Medikamente und hier insbesondere Antibiotika. Wir kommen natürlich in bestimmten Situationen nicht um Antibiotika herum, aber es ist, glaube ich, wichtig, Antibiotika, und so machen wir es ja auch im Alltag, sehr restriktiv einzusetzen, weil wir einfach mit den Antibiotikern das Darmmikrobiom stören und auch manchmal nachhaltig stören. Und insofern ist es wichtig, dass wir nur, wenn es irgendwie nicht anders geht, mit Antibiotikern behandeln und arbeiten. Martin, ich habe ja jetzt über die Lebensmittel mehr in Überschriften gesprochen. Kannst du vielleicht nochmal im Detail sagen, welche Lebensmittel fördern jetzt ein gesundes Darmmikrobiom?
Das ist eine ganz beliebte Frage, weil sie so dieses eindimensionale Denken voraussetzt. Wenn ich etwas Gutes esse, dann geht es dem Körper gut. Und wenn ich etwas Schlechtes esse, geht es dem Körper schlecht. Ganz so ist es im Prinzip eigentlich nicht. Sondern im Prinzip als allererstes ist das Darmmikrobiom eine Lebensgemeinschaft von vielen, vielen Hunderten verschiedener Spezies, die sozusagen darauf wartet, dass wir was essen und die das dann verstoffwechseln kann und in verschiedenste Substanzen abbaut. Das heißt, diese Mikrobenvielfalt möchte ich mir ja als Mikrobenvielfalt mal zunächst erhalten. Und eine Vielfalt erhält man sich, und das wissen wir ganz gut, durch eine ganz bunte Ernährung. Ja, das heißt, ich soll sozusagen aus allen Bereichen, ja, sei es pflanzliches, sei es tierisches, sei es auch mal was Süßes, aus allen Bereichen einfach mal zugreifen und auch innerhalb der Bereiche eine große Variabilität. Das heißt, wenn ich zu Fleisch greife, nicht immer nur Huhn, sondern auch mal ein Fisch dazu, ein Fleisch dazu und auch da letztendlich Verschiedenstes durchwählen und dasselbe beim Gemüse. Da gibt es inzwischen ja auch schon so Trends, dass man versucht, mindestens 30 verschiedene Pflanzenprodukte pro Woche zu essen, Und das ist auch gut so. Ja, wenn wir viel verschiedene Dinge essen, dann fördern wir auch eine Vielfalt und haben eine Vielfalt ist immer stärker als einzelne Mikroben. Aber kommen wir wieder zurück zur eigentlich gestellten Frage, ja, welche Lebensmittel sind jetzt besonders gut fürs Darmmikrobiom? Und da kommt jetzt die bedauerliche Antwort. Also das Happy Meal für die Darmflora sind vielfach Dinge, die im Prinzip Blähungen fördern. Das muss man auch wissen. Also wenn man darmförderlich ist, ja, hat man auch oftmals vermehrt Blähungen. Was sehr, sehr Darmmikrobiom förderlich ist, sind zum Beispiel die ballaststoffreichen Lebensmittel. Da können wir aus vielem auswählen. Das sind Vollkorn, Getreideprodukte. Es ist die Vielzahl der Gemüse, die wir haben, insbesondere die verschiedensten Rüben- und Wurzelgemüse, aber auch die verschiedensten grünen Gemüse. Dann haben wir Obst, wir haben Beeren und das sind sozusagen alles ballaststoffreiche Lebensmittel, von denen wir wissen, die Darmflora freut sich darüber. Was wir auch wissen, dass die Darmflora, das Darmmikrobiom, sich über bestimmte Bestandteile von den Lebensmitteln freut. Wir nennen die Präbiotika. Ja, Probiotika sind ja lebende Keime. Präbiotika ist etwas, was sozusagen Darmbakterien fördert. Nennen wir mal eins, nehme ich mal eins heraus. Zum Beispiel Inulin kommt in vielen pflanzlichen Produkten vor. Ist ein Präbiotikum und Präbiotika sind sogar sehr blähgasförderlich. Das heißt, inulinreiche Lebensmittel, Zwiebeln, Knoblauch, Chicorée, Artischocken, ja, die blähen bekanntermaßen und für Reizdarmpatienten sind die in schon mittleren Mengen oftmals sehr unverträglich. Da muss man so ein bisschen aufpassen und auch spielen, dass man sich nicht über eine zu darmgesunde oder zu mikrobiomfreundliche Ernährung dann in die eigenen Beschwerden hinein futtert. Was auch sehr förderlich ist fürs Darmmikrobiom, sind fermentierte Produkte. Und da gibt es ja einiges, Joghurt, Kefir, Kimchi. Gerade für Kimchi gibt es große klinische Studien, die zeigen, dass sie sozusagen das Darmmikrobiom fördert, dass sie die Lebenszeit verlängern, dass sie im Prinzip Stoffwechselerkrankungen wie Zuckerkrankheit in ihrem Ausmaß in gewissen Grenzen reduzieren können. Aber auch bei fermentierten Lebensmitteln wissen wir, na, so ein bisschen blähen tun sie schon. Und was haben wir da noch, was sozusagen das Darmmikrobiom liebt? Naja, so die Klassiker wie Omega-3-Fettsäuren, darum sagen wir ja fetten Fisch, ja, gerade Lachs oder derartiges, und zwar idealerweise Naturlachs und nicht Zuchtlachs, der ist Omega-3-ärmer, zu uns nehmen. Aber wir finden Omega-3-Fettsäuren auch in Leinsamen, in Walnüssen und anderen Saaten. Also da ist sozusagen die Auswahl groß, müssen aber ein bisschen aufpassen. Nüsse und Samen sind schon sehr kalorienreich, also wenn man wirklich zwei Hände voll Walnüsse jeden Tag zusätzlich zu sich nimmt, dann nimmt man auch ordentlich Kalorien mit auf und der Körper möchte natürlich nicht zu viel Kalorien bekommen, sonst werden wir halt leider dick. Und was bleibt dann noch übrig? Es bleiben noch irgendwie die Polyphenole übrig. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Die sind insbesondere in bunten Pflanzen viel drinnen. Also in Beeren findet sich das. Das findet sich aber auch viel in grünem Tee. Es findet sich in dunkler Schokolade. Aber hier, Spoilerwarnung, bitte nicht zu viel davon. Da ist auch Zucker drinnen. Das sind Lebensmittel, die sozusagen auch das Darmmikrobiom fördern, was das Darmmikrobiom also besonders mag. Jochen, die nächste Frage möchte ich wieder an dich stellen. Welche Rolle spielt denn das Mikrobiom bei Übergewicht und Gewichtsabnahme?
Das ist eine Frage, die beschäftigt die Wissenschaft schon seit geraumer Zeit und das fußt unter anderem darauf, dass es eine Beobachtung gibt, die ja jeder so aus dem Alltag kennt. Menschen, die essen unglaubliche Mengen und sind schlank und bleiben schlank. Und dann gibt es welche, die von sich selber sagen, dass sie außer einem Knäckebrot und einem Radieschen nichts essen und trotzdem zunehmen. Das sind natürlich so die Extrembeispiele, die da kursieren. Und dafür muss es ja eine Erklärung geben. Und die Frage ist, welche Rolle kann das Mikrobiom dabei haben? Und das hat man untersucht, indem man zum Beispiel, das sind alles immer so Fallkontrollstudien, das Mikrobiom einer körperlich kräftigen Mutter auf ein schlankes Kind übertragen hat im Zusammenhang mit einer Clostridioides difficile Infektion und die Tochter anschließend an Gewicht zugenommen hat. Das kann natürlich einfach nur so ein Zufall gewesen sein, aber es weist zumindest in diese Richtung, dass die Gewichtsregulation durchaus etwas mit dem Darmmikrobiom zu tun hat. Das kann man auch dadurch erklären, dass das Mikrobiom letztendlich mitverantwortlich ist für die Energiegewinnung aus der Nahrung. Energie, das sind die Kalorien, die da letztendlich drin sind und was dann solche Beobachtungen wie guter oder schlechter Futterverwerter also durchaus erklären würde. Wir wissen auch, dass es im Vergleich zwischen übergewichtigen Menschen, adipösen Menschen und normgewichtigen Menschen es Unterschiede in der Bakterienrelation gibt, zum Beispiel zwischen Firmicuten und Bacteroidetes. Das weist wieder darauf hin, dass das Mikrobiom eine Rolle spielen könnte. Es kann auch sein, dass durch eine Dysbiose, also ein nicht optimal zusammengesetztes Darmmikrobiom, es zu einer erhöhten Durchlässigkeit kommt, Stichwort Leaky Gut, dass dadurch Entzündungen ausgelöst werden und Entzündungen können die Insulinresistenz fördern. Und das ist letztendlich etwas, was wir ja vom Diabetes kennen, von Übergewichtigen kennen, wo die Insulinresistenz eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Pathogenese, also in der Entstehung dieser Probleme spielt. Die kurzkettigen Fettsäuren können ebenfalls eine Rolle spielen. Die Bakterien oder ihre Metaboliten beeinflussen die Fettspeicherung, die Sättigung und den Energieverbrauch. Und das ist letztendlich, ist das Körpergewicht ja immer eine Balance aus Energieverbrauch und Energiezufuhr. Vereinfacht gesagt, 6000 Kalorien zu viel ist ein Kilogramm, zu wenig ist auch ein Kilogramm in die andere Richtung. Das heißt, die Verwertung, die Speicherung dieser Energie, die zugeführt wird, spielt eine wichtige Rolle bei der Gewichtsregulation. Die Frage ist, kann ich das nutzen? Kann ich irgendwo etwas tun, um zum Beispiel eine Gewichtsabnahme oder Gewichtszunahme herbeizuführen? Dazu, das ist ja das, was wir im Wesentlichen einsetzen, um das Mikrobiom zu beeinflussen. Das sind Probiotika und Präbiotika, also sozusagen das Futter für unsere Bakterien und natürlich auch eine Ernährungsumstellung. Wir haben ja schon einiges gehört über die Ernährung und die Bedeutung der Ernährung für das Darmmikrobiom. Und es ist durchaus vorstellbar und man sieht das auch in entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen, dass man durch solche Dinge wie Probiotika, Präbiotika, Ernährungsumstellung tatsächlich das Gewicht und den Stoffwechsel positiv beeinflussen können, sodass zusammenfassend gesagt, das Darmmikrobiom auch bei Gewichtsproblemen in beide Richtungen eine wichtige Rolle spielen kann und zumindest bei den therapeutischen Überlegungen in Betracht gezogen werden sollte. Ahmed, das Darmmikrobiom ist wichtig und wir wissen, dass es auf äußere Einflüsse reagiert. Wie schnell geht denn so etwas, wenn ich Veränderungen zum Beispiel in der Ernährung vornehme?
Man denkt ja immer, das dauert lange, aber das geht relativ schnell. Also wenn ich die Ernährung verändere, dann reagiert das Mikrobiom relativ schnell und dann kann man schon innerhalb von 24 Stunden, 36 Stunden Veränderungen feststellen. Wenn wir einmal eine lange Reise tun und 8 Stunden über den Ozean fliegen, dann kann es schon, und da gibt es sehr schöne Untersuchungen, wird es auf jeden Fall auch zu einer gewissen Veränderung des Darmmikrobioms kommen. Wenn wir Probiotika-Behandlung machen, wenn wir Ernährungsumstellung machen und das dann auch wieder sein lassen, dann fällt natürlich das Mikrobiom in seinen Ursprungszustand zurück und das geht relativ schnell. Es gibt natürlich aber auch langfristige Veränderungen, dann, wenn ich natürlich dauerhaft meine Ernährung umstelle, dann verändere ich das Mikrobiom auch nachhaltig. Also zusammengefasst, man kann relativ rasch eine Veränderung des Mikrobioms bewirken, durch Ernährungsumstellung, durch äußere Umstellung oder äußere Faktoren. Und auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel Probiotika langfristiger einnehme, wenn ich Ernährung langfristig umstelle, dann kann ich auch nachhaltig das Mikrobiom beeinflussen. Martin, die letzte Frage in dieser Folge. Patienten fragen ja immer, kann ich denn irgendwas an Diagnostik machen, um zu beurteilen, wie sieht's denn mit meinem Mikrobiom aus? Was sagst du dem Patienten?
Das ist eine Frage, die bekomme ich sicher 20 Mal am Tag, dass jemand das Stuhlmikrobiom untersuchen möchte. weil es interessant ist. Und ich sage dann als erstes immer, ich finde das auch sehr, sehr spannend und interessant. Und als zweites sage ich, leider haben wir aktuell noch keinen Test, der das erfassen kann. Und da liegt tatsächlich so ein bisschen eine Problematik, weil die Menschen sind dann sehr verdutzt, weil sie sagen, ich kann das aber doch kaufen überall. Ja, ich kann sogar auf Amazon kann ich inzwischen derartige Tests kaufen. Das heißt aber nicht, dass sie medizinisch sinnvoll sind. Ja, es ist halt Spielzeug und Zeitvertreib, aber medizinisch können wir da im Moment leider noch nicht die Mikrobiomdiversität messen, die Mikrobiomvielfalt, auch nicht die Zusammensetzung. Wir können keine Schlüsse ziehen. Und es wird einem klar, wenn man sich so überlegt, wir wissen, dass im Darm, da gibt es tausende von verschiedensten Bakterienspezies. Ja. Aber auf diesen Zetteln, auch bei den ganz teuren Tests, da sind nicht tausende drauf, sondern da sind halt einfach nur ein paar selektive herausgegriffen. Und das sind, so wissen wir es, sind halt diejenigen herausgegriffen, die einfach zu bestimmen sind. Es gibt eine total spannende wissenschaftliche Untersuchung, da hat eine Arbeitsgruppe sozusagen einen Stuhlgang genommen und hat den dann ganz gerecht auf 10 Stuhlgangsröhrchen verteilt. Und diese 10 Stuhlgangsröhrchen wurden dann an verschiedenste Labors, auch an verschiedenste Labors mehrfach am selben Tag geschickt. Und das Ergebnis ist ein ganz, ganz buntes Bild, weil in den unterschiedlichen Labors eigentlich im Prinzip beim selben Stuhlgang völlig unterschiedliche Ergebnisse rauskamen. Aber was noch überraschender ist, wenn ich denselben Teststuhl ans gleiche Labor zeitgleich schicke, kommen auch lauter unterschiedliche Ergebnisse raus. Und so ist es halt. Und ein Grund, der vielleicht einfachste Grund ist, wenn ich den Stuhlgang aus der Schüssel rausnehme, in so ein Plastikröhrchen hineinstecke und den dann in einen Briefumschlag stecke, der dann im Briefkasten vor sich hingammelt, hat es natürlich auch damit zu tun, wie schnell die Post ist, wie warm der Briefkasten ist, stand der in der Sonne und die Bakterien sterben schneller ab oder vermehren sich in die falsche Richtung oder war es eher kalt und Bakterien können überleben, aber halt nur diejenigen, die Kälte ertragen. Das ist inzwischen sogar so weit, dass in den medizinischen Leitlinien einfach drinnen steht, Finger weg von derartigen Tests, das sind bunte Bilder. Die Frage ist spannend, aber wir können es einfach noch nicht untersuchen. Also mein Rat ist in dem Fall, nein, diese Mikrobiomtests, die sind nicht sinnvoll, um die Darmgesundheit zu beurteilen, also können wir es unterlassen. Das war sie, unsere heutige Ausgabe der Verdauungscouch Spezial. Wir hoffen, diese Folge konnte nicht nur Antworten liefern, sondern auch Klarheit schaffen, Zusammenhänge greifbarer machen und sogar ein Stück Sicherheit für das eigene Leben geben. Ein großes Dankeschön auch an diejenigen, die uns die Fragen gesendet haben und die Menschen im Hintergrund, die den Podcast erst so richtig möglich machen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, Kontaktmöglichkeiten findet ihr im Internetangebot zum Podcast, denn genau aus diesen Fragen, da entstehen dann die nächsten großartigen Podcast-Folgen vom Verdauungscouch-Spezial. Für heute bedanken wir uns für euer Interesse und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis zur nächsten Folge, bleibt informiert, aktiv und gesund.
Die Verdauungscouch-Spezial wurde Ihnen präsentiert von Kitymea aus der Forschung. Für dein Leben.